Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei unserem Medizintalk auf Bayernwelle Südost und das heute live hier aus dem Casino der Kreisklinik in Berchtesgaden. Ja, es ist mittlerweile eine Tatsache, wir Menschen werden immer älter und das nicht zuletzt durch eine gesündere Lebensweise und dank heutiger moderner medizinischen Möglichkeiten. Schätzungen zufolge leben derzeit allein im Berchtesgadener Land etwa 11.000 Menschen, die älter als 75 Jahre sind. Bis 2020 erwartet man schon einen Anstieg auf ca. 14.000 Menschen. Also eine stetig steigende Lebenserwartung, ein Trend, dessen Ende noch nicht absehbar ist, wie einige Studien zeigen. Doch hat diese erfreuliche Entwicklung auch ihren Preis, denn dadurch nehmen auch typische Alterserkrankungen wie Demenz oder die zu schweren Sehbehinderungen führende Makuladegeneration drastisch zu. Wie viel Lebensqualität also steckt in den gewonnenen Jahren? Ist der später stirbt, am Ende nur länger krank gewesen? Insofern ist es von ganz besonderer Wichtigkeit, vor allem bei Menschen mit Mehrfacherkrankungen, deren Mobilität wiederhergestellt werden muss, eine wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Mit der Eröffnung der Abteilung für geriatrische Rehabilitation am 1.10. hier in der Kreisklinik Berchtesgaden hat man nun diesem Anspruch auch hier eben Rechnung im Rahmen des großen Klinikverbundes Südostbayern AG Rechnung getragen. Und darüber werden wir heute sprechen und das mit diesen Gästen. Der Chefarzt der geriatrischen Rehabilitation Dr. Klaus Esch, der Gesamtleiter der Physio- und Ergotherapie, Kreisklinik Berchtesgaden, Karl Herrmann, sowie die Leiterin der Pflegestation der geriatrischen Rehabilitation, Jana Peters. Ihnen allen ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Abend da sind. Ja, und Ihnen, Herr Dr. Esch, gilt auch gleich meine erste Frage. Was bedeutet nochmal genau geriatrische Rehabilitation?
Guten Abend, Frau Stute. Das ist im Grunde genommen die Wiederherstellung von Schäden, die durch Akuterkrankungen, Operationen entstanden sind bei alten Menschen. Sie also möglichst schnell wiederherzustellen, dass sie in ihre Umgebung zurückkehren können.
Wann spricht man denn von einem geriatrischen Patienten?
Ein geriatrischer Patient ist ein biologisch älterer, also nicht nur kalendarisch älterer Patient, der eben durch die Veränderung, die das Alter mit sich bringt, besonders gefährdet ist, wenn akute Erkrankungen dazukommen. Der ist häufig, dass er mehrere Erkrankungen gleichzeitig hat, da eben mehr gefährdet und braucht einfach deswegen mehr Unterstützung im rehabilitativen Sinne.
Ich hatte es ja zu Beginn bereits erwähnt, wie sieht denn die Statistik bei der Altersberechnung tatsächlich aus? Gibt es da wirklich aktuelle Zahlen?
Ihre Frage geht ja dahin, welche Patienten wir hier in der geriatrischen Rehabilitation behandeln. Man kann sagen, allgemein im Durchschnitt sind die Patienten 81 Jahre alt, aber da es natürlich biologisch Ältere gibt, die auch erst 50 sind und solch einen Hilfebedarf haben, dass sie nicht in Anschlussheilbehandlungen behandelt werden können, kann es sein, dass auch 50-Jährige in der geriatrischen Rehabilitation behandelt werden. Andererseits sind es auch 105-Jährige.
Das ist zumindest ganz tröstlich, wenn ich mich da selber auch in der Situation mal sehen sollte. Ja, welches sind denn die eigentlichen Schwerpunkte der geriatrischen Medizin?
Die Schwerpunkte sind die ärztlichen Indikationen, die die Antragstellung eben notwendig und möglich machen. Schlaganfälle sind das in der Regel, sind aber auch häufig eben Brüche, hüftnahe Brüche, Schenkelhalsbruch.
Jetzt muss ich Sie kurz mal unterbrechen. Ich meinte jetzt hier, sagen wir mal, diese klassischen Schwerpunkte wie Immobilität, Instabilität. Zu dem anderen kommen wir anschließend noch.
Sie wollten jetzt wissen, womit sich die Geriatra, das Team eben insbesondere beschäftigen. Das ist einerseits natürlich vor allen Dingen von Herrn Isaacs beschrieben, die Riesen der geriatrischen Medizin mit den I's in Englisch. Das ist einmal die Immobilität, das heißt nicht mehr die Beweglichkeit, die Instabilität, dass Stürze zustande kommen, Inkontinenz, dass Stuhlgang, Urin nicht gehalten werden kann, intellektuelle Probleme, also chronische Verwirrtheit oder aber auch akute Verwirrtheit kann vorliegen. Isolation wird auch in der geriatrischen Rehabilitation behandelt. Und viele Schäden, die auch durch die Behandlung im Krankenhaus auch entstehen. Manche haben ganz viele Medikamente, also iatrogene Schäden, sagen wir dazu. Und wenn jemand ganz viele Medikamente nimmt, dann kann es auch ja zu Übelkeit führen, dass man halt keinen Appetit mehr hat und immer schwächer wird. Mhm. Also das muss alles geregelt werden, dass die Patienten wieder gut eingestellt sind. Medikamentös, wie aber auch vom Körper her.
Ich verstehe. Jetzt kommen wir eben zu dem, was Sie vielleicht vorhin schon angesprochen haben. Was zählt zu den Krankheitsbildern, die eine Aufnahme zum Beispiel in der geriatrischen Abteilung beziehungsweise eine Weiterbehandlung dort unbedingt notwendig machen?
Ja, also ein Schlaganfall ist natürlich eine Erkrankung mit den größten Behinderungen, die ganz plötzlich eintreten, ist eins der Hauptindikationen zu 20%, aber auch hüftnahe Brüche wie den Schenkelhalsbruch, diese Erkrankung kommt eben häufig auch mit dazu, aber auch andere Erkrankungen wie die Schüttellähmung, also Parkinson'sche Erkrankung, Zuckerkrankheit, die dann auch zu Veränderungen der Durchblutung führen, zu der Schaufensterkrankheit, also PAVK. Und es können aber auch andere Erkrankungen sein, die chronisch sind, zum Beispiel von der Lunge, wo sich dann ein Infekt draufsetzt, eine Lungenentzündung. Letztendlich alle Patienten, die nicht in eine fachspezifische Rehabilitation Anschlussheilbehandlung gehen können, weil sie den Weg zu den Therapien nicht schaffen oder die Pläne nicht lösen können. Also mehr Hilfebedarf brauchen, die kommen in die geriatrische Rehabilitation.
Wie und wann sollte denn so eine geriatrische Reha normalerweise erfolgen?
Da gibt es drei Schlagworte, die lauten nahtlos, schnellstmöglich und wohnortnah. Nahtlos heißt, dass direkt aus dem Akutkrankenhaus der Patient in die Reha kommt, einfach um zu gewährleisten, dass die Versorgung auch funktioniert. Häufig ist es so, die Patienten leben ja alleine in einer Wohnung und haben ja nach dem Akutkrankenhaus Probleme und sie können dann nicht zwischendurch ein paar Tage zu Hause sein. Schnellstmöglich heißt also deswegen direkt im Anschluss. Und wohnortnah heißt, dass letztendlich auch das soziale Umfeld für die Patienten erhalten bleibt, dass die Patienten besucht werden können oder auch schon ihre Dinge wieder regeln können.
Um sich ein genaues Bild über den Allgemeinzustand des Patienten machen zu können, wird doch sicher auch eine sehr sorgfältige und zielorientierte Diagnostik notwendig sein. Was wird da im Einzelnen alles gemacht?
Ja, das nennen wir ein multidimensionales Assessment, also ein Prozess, wo eben alle, die im Team eben mitarbeiten, einen Befundstatus eben machen, wo wir eben erkennen, welche Einschränkungen bestehen in psychosozialer, in funktioneller Sicht, welche medizinischen Probleme sind, aber auch welche Ressourcen oder welche verbliebenen Fähigkeiten da sind. Und das Resultat wird dann in einen Behandlungsplan, in einen Therapieplan umgesetzt, um letztendlich die Ziele, die formuliert sind, zu erreichen.
Sie sprachen da im Vorgespräch über verschiedene Tests und Verfahren, die hier angewendet werden. Was sind denn hier so die gebräuchlichsten Tests, die Sie hier machen?
Diese Tests sind einmal der Bartle-Index, der aus pflegerischer Sicht eben darstellt, wie weit der Patient eben im Alltag selbstständig ist. Das heißt, ob er sich selber anziehen kann, ob er in der Lage ist, eine Gehstrecke von über 50 Metern zurückzulegen, ob er Treppe steigen kann, ob er kontinent ist. Diese Dinge, die werden da eben abgefragt. Weitere Tests sind zum Beispiel der sogenannte Timed Up and Go Test. Das ist ein Test, wo ein Patient 3 Meter gehen muss, hin und zurück, aufstehen von einem Stuhl, und das wird dann gemessen, auch gegen Ende wird das wieder gemessen. Gleichgewichtsbalance-Tests werden gemacht, aber auch Hirnleistungstests, aber auch letztendlich Tests, die etwas aussagen darüber, wie die Stimmung des Patienten ist, also ob eine Depression besteht oder nicht.
Werden in der Regel hierzu auch die nahen Anverwandten und die vorbehandelnden Ärzte hinzugezogen? Und oder wie ist der Ablauf, bis ein Patient überhaupt zu Ihnen gelangt?
Der Arzt im Akutkrankenhaus stellt ja den Antrag auf geriatrische Rehabilitation, der von der Krankenkasse genehmigt werden muss. Wenn der Patient dann die Genehmigung bekommen hat, wir eben verständigt sind, ist es sehr hilfreich, wenn Angehörige dabei sind und wir auch fremdanamnestisch, also die Krankengeschichte auch aus der Sicht der Angehörigen bekommen, weil hier deutliche weitere Hinweise häufig gegeben werden. Denn 40% der Patienten sind entweder depressiv oder andere 40% sind auch dement, also chronisch verwirrt. Mhm. Und da sind die Angaben häufig sehr bruchstückhaft.
Ja, das kann man sich vorstellen. Ja, vielleicht noch eine Frage zu Ihnen persönlich. Sie sind ja auch hier genauso neu wie die Abteilung hinzugestoßen, die erst am 1.10. jetzt offiziell hier eröffnet wurde. Wo war denn Ihr früherer Wirkungsbereich und was war für Sie eigentlich die Herausforderung, hierher zu wechseln?
Ich durfte in Burghausen schon eine geriatrische Rehabilitation aufbauen. Das war seit 99. Vorher habe ich das auch schon in einer anderen Klinik im Bayerischen Wald begleitet. Die Herausforderung war jetzt natürlich, das in einer neuen Umgebung mit einem neuen Team ebenso umsetzen zu können. Die Möglichkeiten, die hier in Berchtesgaden ja gegeben sind mit den tollen Räumlichkeiten, das ist das eine. Das andere ist, dass Berchtesgaden ja der letzte weiße Fleck in der Karte der Versorgung in der geriatrischen Rehabilitation war, die also unbedingt noch gefüllt werden musste. Und für mich ist es natürlich eine Ehre, dass ich das jetzt so umsetzen darf. Das Entscheidende ist aber nicht nur Räumlichkeiten, sondern vor allen Dingen ein gutes Team. Und da habe ich den Eindruck, dass alle sehr engagiert und interessiert sind, so dass ich mich also sehr freue, diese Aufgabe hier anzugehen.
Das war ein sehr, sehr gutes Stichwort. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Mit welchem Team gehen Sie denn hier an den Start?
Das Team besteht vor allen Dingen erst einmal aus der rehabilitativ aktivierenden Pflege, die sich ja von der Pflege im Krankenhaus unterscheidet, dass man versucht, die Patienten dahin zu bringen, also möglichst die Dinge des täglichen Lebens alle wieder selber zu machen. Das muss natürlich auch unterstützt werden durch Ergotherapeuten, die in diese Richtung noch vertiefend arbeiten, Krankengymnasten, Physiotherapeuten, Masseure, Bademeister, aber auch Sprachtherapeuten, also Logopäden, Psychologen, und letztendlich muss auch die Entlassung geplant werden. Da sind Sozialpädagogen ganz wichtig, neben der Tätigkeit, die der Arzt eben macht, der diesen ganzen Prozess eben begleitet.
Jetzt ist diese Abteilung ja, wie gesagt, am 1.10. erst eröffnet worden, brandneu sozusagen, nach 2,5 Jahren Bauzeit, was ja doch relativ zügig war. Wie viele Betten haben Sie hier und wie viele Patienten werden Sie zukünftig hier betreuen können?
Wir haben 30 Betten zur Verfügung. Das wird sich darauf herauslaufen, dass es 550 Patienten pro Jahr betreut werden, wenn man eben davon ausgeht, dass die Rehabilitation so ungefähr 3 Wochen dauert. Bei Patienten, die ein schlimmeres Behinderungsprofil wie Schlaganfallpatienten haben, dauert die Reha ja dann auch schon mal länger. Bei den anderen kann man in der Regel mit 3 Wochen eben zurechtkommen. Man muss ja immer dann bedenken, dass es sich um sehr alte Menschen handelt, mhm, die ja nicht ihre Zeit im Krankenhaus oder in der Reha verbringen wollen, mhm, sondern eigentlich ja in ihrer Umgebung leben wollen.
Ja, und meine nächste Frage gilt gleich Ihnen, Herr Herrmann. Sie sind der Gesamtleiter der Physio- und Ergotherapie in der Kreisklinik Berchtesgaden. Was versteht man nochmal unter diesen beiden Begriffen?
Ja, grüß Gott, Frau Stute. Erstmal muss ich sagen, ich bin Physiotherapeut, kein Ergotherapeut. Ich leite mit die Ergotherapie, aber nur als Leitung. Physiotherapie bedeutet die Vermeidung von Funktionsstörungen am Bewegungssystem, andererseits auch die Erhaltung, Verbesserung und Wiederherstellung der natürlichen Bewegungsabläufe, unter anderem auch mit allen Formen der physikalischen Therapie. Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkungen bedroht sind. Sie orientiert sich sehr stark an den Bereichen der Selbstständigkeit im Alltag, das ja hier im Hause eben zur Wiedererlangung der Selbstständigkeit sehr wichtig ist.
Mhm. Sie werden nun zukünftig auch die Patienten in der geriatrischen Reha hier mitbetreuen. Was gehört denn hier alles zu Ihrem gesamten Behandlungsspektrum?
Ja, natürlich ist das Spektrum Physiotherapie, Ergotherapie sehr groß. Angefangen in der Physiotherapie von den Einzelgruppengymnastiken, die manuelle Therapie im orthopädischen Bereich, die Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage, die Gehschule, die Hilfsmitteleinweisung, alle Formen der physikalischen Therapie wie Massage, Lymphdrainagen, Kneippschen, Anwendungen. In der Ergotherapie ebenfalls zu den einzelnen Gruppenanwendungen, kognitives und Gedächtnistraining, Training der Aktivitäten des täglichen Lebens, Esstraining, Training der Aktivitäten im Haushalt, wie zum Beispiel Kochen oder sich überhaupt Kleinigkeiten herrichten zu können, motorisch-funktionelles Training. Das sind so Auszüge aus diesem großen Spektrum und das würde noch weitergehen. Ja.
Das ist ja gewaltig. Ich greife mal zwei Begriffe auf, was ich noch nie gehört habe. Esstraining, wie sieht denn sowas aus?
Ja, natürlich. Wenn Sie nach einer Schulterverletzung, die operiert wurde, nach einem Zustand nach Sturz, Ihren guten rechten Arm nicht mehr einsetzen können oder zeitlich begrenzt nicht einsetzen können, dann müssen Sie Ihren vernachlässigten linken Arm jetzt zu neuen Leben oder zum Leben erwecken. Und die mit Hilfsmitteln, die da am Markt sind, die im Haushalt gut einsetzbar sind und eben mit Training der vorhandenen motorischen Ressourcen erlangen dann die Patienten, die Menschen wieder die Möglichkeit, sich wieder was zu richten, sich wieder in einer gewissen Art und Weise selbstständig zu bewegen im Haushalt.
Der zweite Begriff, den Sie erwähnten, ist eine Gehschule. Wie funktioniert sowas?
Ja, Gehschule bedeutet, ich muss also als Voraussetzung haben, dass ich natürlich im Gehen eingeschränkt bin. Meistens natürlich jetzt durch eine dramatisch erlangte Einschränkung. Und gemäß den Vorgaben der Ärzte, die entweder operiert haben oder wenn es konservativ ist, werden mit Belastungsvorgaben, das Bein kann unter Umständen nur teilbelastet werden, muss man adäquate Hilfen wie Stützen, Gehwegen und sonstiges nehmen und dann muss man das Gehen einfach mit diesen Hilfsmitteln, was man ja nicht gewohnt ist und war, wieder neu erlernen.
Da gibt es ja eine ganze Reihe davon, das habe ich ja am Tag der offenen Tür hier auch alles selber mich von überzeugen können, nur sind wir hier nicht bei der Stiftung Warentest, dass wir die einzelnen Rollatoren hier jetzt nochmal auflisten, was hier gut ist oder nicht, aber Sie haben eine ganze Menge davon. Was ist denn hier da heute Standard oder besser gesagt, was gehört hier dazu?
Ja, Standard heißt einfach, man muss letztendlich alles anbieten können, um das ganze Klientel abdecken zu können mit deren Krankheitsbildern, von der Neurologie bis zur Orthopädie bis Psychosomatik und da finden alle Formen der Gehstützen Anwendung, es finden Rollatoren aller Couleur Anwendung mit Achselunterstützung, mit Unterarmauflagen, nur mit Hand, mit Bremse vorne, Bremse Fuß, Einkaufskörbchen, Kipphilfen, sodass man kleine Bordsteine überwinden kann. Man kann ja nicht erwarten, den Rollator immer drüber zu heben. Mhm. Es sind Gehwegen in allen Varianten. Man nennt es auch Freistehbahn, ist vorhanden. Dort wird mit sehr viel mechanischer Unterstützung der Patient wieder zum Stehen gebracht. Ebenfalls ein Stehbrett, wenn man ganz, ganz schlecht von der Voraussetzung hier ist. Ja, Ergometer, wo also dann schon wieder mehr Aktivität vom Patienten abverlangt wird. Ja, das ist also ein Teil.
Ich denke, da werden so manche Patienten draußen, also die dann mit diesen Hilfsmitteln auch jeden Tag leben müssen, sicherlich davon träumen, was Sie hier so alles zur Verfügung stellen.
Ja, Gut, ich weiß nicht, ob man da draußen träumt davon. Ich glaube, man träumt eher davon, hier nicht sein zu dürfen.
Das doch schon.
Wenn man hier ist, weiß man auf jeden Fall, man ist gut versorgt und man bekommt die dementsprechende Unterstützung.
Aber eben die modernen Möglichkeiten, die man vielleicht bisher noch nicht kannte, das ist das
ja,
eben. Weil
natürlich.
Ältere Leute tun sich oft in der Regel schwer, irgendetwas zu verändern oder was Neues eben anzunehmen. Und das führen sie hier spielerisch denen vor. Und dann ist es natürlich ganz anders, wenn man damit dann nach Hause geht. Das ist
ja, natürlich. Klar. Es läuft der alte Mensch mit einem Hightech-Gerät.
Genau.
Hier bei unserem Flur.
Sicherlich abhängig von dem individuellen Krankheitsbild und Zustand des Patienten. Wie lange dauert denn in der Regel so eine stationäre Physiotherapie?
In der Regel sind die Vorgaben von den Kassen so, dass es 3 Wochen Bedarf. Und wie der Herr Chefarzt vorher schon erwähnt hat, kann die bei Bedarf natürlich verlängert werden. Mhm. Aber dies entscheidet die ärztliche Seite mit den Krankenkassen im Genehmigungsverfahren. Mhm. Ja.
Kümmern Sie sich denn dann auch um die ambulante Weiterbehandlung, wenn der Patient wieder nach Hause entlassen werden
ja,
soll?
Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass die, besonders die Angehörigen auch hier schon erfahren, wir kümmern uns darum und wenn notwendig, leiten wir auch die Kontakte und die Maßnahmen, die dafür notwendig sind, schon von hier aus ein. Natürlich über den behandelnden Arzt, es geht dann weiter zum Hausarzt und der Kontakt zu den Kollegen wird dann eben, wenn notwendig, mit Terminausmache von uns abgehalten.
Ja. Jetzt ist aber nicht nur die Physiotherapie und Ergotherapie hier ein wichtiges Standbein, sondern auch die Pflege. Und da möchte ich ganz gerne, Frau Peters, Sie als zuständige Stationsleiterin der Pflege hier in der geriatrischen Reha mit derzeitig 30 Betten vorstellen. Sie tragen hier zukünftig die Verantwortung eben auch für ca. 30 Patienten. Was gehört denn hier alles dazu?
Erstmal guten Abend. Mein Verantwortungsbereich als Stationsleitung geht dahin, dieses neue Team zu formen. Ich muss dazu sagen, wir sind ein Team bestehend aus Krankenschwestern und Altenpflegern. Also wir haben 2 Berufsgruppen in der Pflege vereint. Es gilt also, diese Kollegen zusammenzuführen zu einem neuen Pflegeteam. Es sind viele Kollegen, die von draußen gekommen sind, die aus anderen Einrichtungen zu uns gekommen sind, dankbarerweise. Meine Aufgabe ist, gute Strukturen zu schaffen, mit den Kollegen zusammen, mit den Ärzten zusammen, mit den Kollegen der Physiotherapie, damit wir ein schlagkräftiges Team sind, um unsere Senioren gut zu rehabilitieren.
Mhm. Sie waren ja vorher schon hier in der Kreisklinik tätig, soviel ich weiß, in der Intensivstation.
Das ist richtig.
Was hat Sie jetzt zu diesem Wechsel bewogen?
Einfach der Reiz des Neuen. Die Möglichkeit, neue Strukturen mit aufzubauen, ein ganz neues Team ins Haus zu bringen, eine neue Abteilung zur Eröffnung mit einem ganz neuen Equipment, mit neuen Aufgaben. Weil ich auch weiß, wie wichtig das ist, heimatnah und standortnah für unsere Senioren hier im Berchtesgadener Land eine Reha durchführen zu können. Weil ich weiß, dass unsere älteren Menschen bis dato doch sehr weite Wege hatten, um in die Reha zu kommen, sodass es auch für die Angehörigen eher schlecht gewesen ist, sie zu besuchen. Das können wir jetzt hier vor Ort machen, sodass also auch dem Genesungsprozess entscheidend in die Hände gespielt wird sozusagen.
Wenn man jetzt hier diese ganze Abteilung beobachtet, also es ist ja alles wirklich hier wunderschön neu gemacht, sehr praktisch, sehr übersichtlich, sehr hell, sehr freundlich. Mhm. Worin bestehen für Sie hier die, sozusagen die Vorteile, in so einer hochmodernen, brandneuen Abteilung zu arbeiten?
Na gut, ich hatte eben schon gesagt, dass es einen großen Wert hat, eine neue Station mit neuem Equipment aufzubauen. Dieser schöne neue Speisesaal, wie Sie hier sehen, dazu gebaut ins Krankenhaus. Und eben die Chance, die Patienten hier heimatnah zu betreuen, wie ich eben schon gesagt habe. Das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste.
Okay. Und dazu wünsche ich Ihnen wirklich sehr, sehr viel an dieser Stelle sehr viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Herr Dr. Isch, auch Sie, wie gesagt, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Nochmal zurück zum Thema. Was gehört denn alles zu den interdisziplinären Rehabilitationsprozess dazu?
Dazu gehört natürlich, dass das Team zusammenspielt. Das ist zunächst einmal bei der Aufnahme ganz wichtig, dass alle Professionen einen Befund erheben, der dann auch zusammengebracht wird, der miteinander besprochen wird. Die Ziele werden dann zwar zunächst einmal vom Arzt formuliert, im Beisein mit dem Patienten, der muss ja dem auch zustimmen, ob er das auch machen will, was sich der Arzt eben vorstellt, ob das die gleichen Ziele sind. Im Rehabilitationsprozess muss man aber letztendlich auch immer gucken, wie geht es denn voran? Können die Ziele erreicht werden? Manchmal muss man die Ziele wieder verändern, etwas anpassen. Das geschieht regelmäßig in kleinen Gruppen, aber auch regelmäßig einmal wöchentlich in einer Teambesprechung, wo alle Professionen am Tisch sitzen und die Ziele nochmals überprüfen, die Therapiepläne überprüfen, ob das erreichbar ist, wo auch festgelegt wird, ob Hilfsmittelversorgung auch für zu Hause notwendig ist, wo festgelegt wird, braucht der Patient länger, kann man eine oder muss man eine Verlängerung beantragen, wo hinterher aber auch festgelegt wird, sind Notwendigkeiten da in der weiteren Versorgung durch ambulante Pflegedienste, und sodass letztendlich klar ist, dass wenn der Patient nach Hause geht, dass der Hausarzt im Prinzip ein vorgegebenes Therapiekonzept fortführen kann und auch die Angehörigen mit der Betreuung, soweit sie eben dann auch da sind, eben wieder zurück damit zurechtkommen.
Wir hatten es ja vorhin im ersten Part schon mal angesprochen, aber vielleicht jetzt nochmal für diejenigen, die sich später zugeschaltet haben, wer trifft jetzt nochmal genau die Entscheidung, ob und wann ein Patient von der Akutabteilung, also im Akutkrankenhaus sozusagen, in die geriatrische Reha überhaupt aufgenommen werden darf?
Das ist zunächst einmal der Arzt, der im Akutkrankenhaus behandelt, also der Unfallchirurg, der die Schenkelhalsfraktur eben versorgt hat, sieht ja, dass der Patient dann häufig 80-jährig nicht mehr so schnell einfach vom Bett aufspringt und nach Hause gehen kann, sondern der braucht eben mehr Unterstützung. In manchen Indikationen ist es ein bisschen schwieriger. Da kann es schon sein, dass dann der Akutmediziner einen Geriater wie mich eben dazu holt, um die Indikation besser rausarbeiten zu können, damit letztendlich der Krankenkasse auch richtig klar wird, warum das jetzt notwendig ist, dass der zur Reha kommt und dass das dann auch so umgesetzt werden kann.
Ein gutes Stichwort, nämlich das Thema Krankenkasse. Das war ja schon meine nächste Frage, nämlich wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, dass der durchschnittliche Aufenthalt ja circa etwa 3 Wochen beträgt. Kann natürlich im Einzelfall je nach Krankheitszustand und Krankheitsbild mal länger dauern, mal kürzer sein. Wie sieht das aus mit der Krankenkasse? Was wird hier konkret übernommen? Gibt es da irgendwelche Probleme? Muss man da vorher bestimmte Formulare ausfüllen oder wie läuft das Ganze ab?
Das ist eben dieses Antragsformular auf geriatrische Rehabilitation, was im akutmedizinischen Bereich vom Arzt ausgefüllt wird, wo natürlich auch zum Beispiel die Pflege im Akutbereich diesen Bartel-Index schon mal angeben muss, also den Index, der so ein bisschen wiedergibt, wie die Selbstständigkeit des Patienten eben zu diesem Zeitpunkt ist. Und dieser Antrag, der wird dann eben an die Krankenkasse gesendet. Es gibt Krankenkassen, die sagen, aber in dieser Indikation wollen wir nur 2 Wochen genehmigen. Das muss man dann sehen. Letztendlich ist es immer eine individuelle Entscheidung, die für und mit dem Patienten getroffen werden muss, ob man in den Ressourcen, in den Möglichkeiten, die er noch hat, noch mehr rausholen kann und wie viel Zeit man dafür braucht. Also ob man das in 2 Wochen dann schafft oder eine Verlängerung macht oder ob man unter Umständen sogar manchmal erkennt, die Leistungen sind schon erreicht und der Patient kann gegebenenfalls etwas eher nach Hause.
Mhm. Ja. Bevor wir leider so langsam schon wieder zum Ende unserer heutigen Sendung kommen, lassen Sie uns nochmal vielleicht die genauen Ziele der geriatrischen Reha nochmal zusammenfassen, worauf es hier wichtig ankommt und vielleicht nochmal, dass Sie nochmal ganz deutlich uns erklären, wie diese weitere Eingliederung in den häuslichen Wohnraum dann erfolgen soll.
Die Ziele der geriatrischen Rehabilitation können ja sehr vielfältig sein. Wichtig ist immer, dass diese Ziele individuell besprochen sind. Das kommt eben auf das Behinderungsprofil des Patienten an. Wenn Patienten schon vorher einen Schlaganfall hatten, auf den sich nochmal einer draufgesetzt hat und die Leistungsfähigkeit noch schlechter wird, kann es schon eben eine Erleichterung für die Angehörigen in der Pflege zu Hause sein, dass der Patient aus dem Bett wieder in Rollstuhl sich umsetzen kann, dass eine Stehfähigkeit da ist, dass auch die Intimpflege gut gemacht werden kann, wenn er sich wenigstens in der Wohnung etwas fortbewegen kann. Wichtig ist auch Treppe steigen, um halt die Wohnung zu verlassen für Leute, die eben aktiver sind.
und eben die Eingliederung nach Hause. Was gehört da jetzt noch alles im Einzelnen dazu, dass Sie vielleicht noch mal kurz sagen, was das Wichtigste ist, worauf es ankommt?
Ja, die schönste Rehabilitation nützt natürlich nichts, wenn hinterher zu Hause das nicht umgesetzt werden kann. Also wenn die Verhältnisse das nicht zulassen, wenn weiterhin die Läufer, über die der Patient stolpert, im Weg liegen, wenn nicht die entsprechenden Lichtquellen da sind. Auf diese Dinge wird eben alle im Endgespräch mit den Angehörigen auch eingegangen, sodass letztendlich Hilfsmittelversorgung, ambulante Pflegedienste oder auch Nachbehandlung, Physiotherapie abgeklärt und besprochen wird.
Sehen Sie jetzt, Herr Dr. Esch, als neuer und leitender Chefarzt hier in der Kreisklinik Berchtesgaden mit dieser neuen Abteilung diese Ziele für sich persönlich als zukünftig vollständig umsetzbar?
Ich sehe das sehr gut umsetzbar. Wir haben hier tolle Räume, wir haben ein tolles Team, die sehr engagiert sind, sodass wir also die Ziele für Patienten umsetzen können. Patienten gibt es genug, die können halt nicht in anderen Kliniken auch komplett untergebracht werden, sodass wir das also umsetzen können.
Vielleicht noch eine letzte Frage an Sie. Gibt es darüber hinaus trotzdem noch Pläne oder Visionen, die Sie gerne im Rahmen des großen Klinikverbundes Südostbayern AG verwirklichen würden?
Die geriatrische Rehabilitation als alleinstehende Abteilung, zwar in einem Krankenhaus, nützt auch wenig. Wichtig ist, dass es eine enge Vernetzung gibt, dass die Akutabteilung eng rehabilitativ auch arbeiten, zusammenarbeiten, dass also letztendlich geriatrisch-rehabilitatives Denken nicht nur in der geriatrischen Rehabilitation stattfindet, sondern auch in allen Abteilungen der Kliniken.
Ein sehr schönes Schlusswort. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem ganzen Team einen guten Start und viel, viel Erfolg für die Zukunft. Sage danke für eine Stunde interessantester Informationen und Erkenntnisse über geriatrische Rehabilitation und das ab sofort hier in der Kreisklinik Berchtesgaden. Weitere Infos jederzeit und die ganze Sendung ab morgen im Download unter www.kliniken-südostbayern.de. Ja, und wir hören uns schon wieder, wenn Sie mögen, Anfang November und dann geht es um unser Herz, nämlich im Herzmonat November. Und das wird spannend, so viel kann ich Ihnen heute schon versprechen. Bis dahin bleiben Sie mir wie immer gesund und munter irgendwie. Vielen Dank fürs Zuhören und Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.